Ich habe dann irgendwann ein paar Jahre nach dem Suizid, als ich auch gelernt habe, das schön zu finden, dass ich noch da bin. Also ich feiere auch jedes Jahr zweimal Geburtstag. So das Geschenk des zweiten Lebens möchte ich nicht nochmal wegschmeißen. Weil nochmal habe ich vielleicht nicht so viel Glück.
Mein Name ist Stefan Ribler. Herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit». Hallo und herzlich willkommen zum Podcast «Kontrast». Einmal wieder eine ganz spannende Person, eine spannende Frau bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Manuela.
Hallo, Stefan.
Manuela Furchner habe ich eingeladen, weil sie leitet einen Bewohnerrat. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf die Spurensuche. Was bedeutet das überhaupt? Und was ist das für eine Person? Was ist das für eine Geschichte? Ja, Manuela, Bewohnerrat, was müssen wir uns darunter vorstellen? Was ist ein Bewohnerrat? Was machst du dort in der Leitung von dem Bewohnerrat?
Der Bewohnerrat ist ein Zusammenschluss von Nutzenden, die sich für die Interessen aller Nutzenden einsetzen.
Und nutzen die von was?
Von der Institution Betula.
Okay, also das sind, wenn man es jetzt probiert noch übersetzen, das sind Menschen, die in dieser Institution leben, genau. Die dort arbeiten, ja. Die den Lebensmittelpunkt haben. Und der Bewohnerrat setzt sich für die ursprünglichen Anliegen ein.
Genau, schaut, was ist um, welche Themen beschäftigen die Menschen und wie bringen sie dann an die richtige Stelle.
Okay, und jetzt kennt von unseren Hörern und Hörerinnen nicht alle die Institution. Was ist denn da für eine Institution und was hast du für einen Bezug zu dieser Institution?
Mein Betula ist eine sozialpsychiatrische Einrichtung, in der Menschen leben und arbeiten dürfen, die mit psychischen Beeinträchtigungen oder kognitiven Beeinträchtigungen zu kämpfen haben.
Und jetzt bist du die Leiterin von dem Bewohnerrat. Was ist denn dein Bezug zu dieser Institution?
Vor einigen Jahren habe ich tatsächlich für eine gewisse Zeit in Betula auch gelebt, ja. Ich habe zu dem Zeitpunkt in einer langjährigen, sehr gewaltbetroffenen Beziehung gelebt und habe eine Fluchtmöglichkeit gesucht und die hat mich ins Betula gebracht.
Jetzt ist es ja nicht nur einfach die Beziehung, sondern irgendetwas hat die Beziehung ja mit dir gemacht, sonst wärst du ja vielleicht in einem Frauenhaus oder wärst in einer anderen Institution. Was hat dich denn in die sozialpsychiatrische Institution jetzt flüchten lassen, wie du gesagt hast? Und was ist denn da drin allenfalls auch das sozialpsychiatrische Moment?
Also gröbere Umstände waren, die auch dazu geführt haben, dass ich ins Betula kam, waren zum einen natürlich die finanzielle Situation. Durch ihn hatte ich sehr, sehr viele Schulden, was die Wohnungssuche verunmöglicht hat. Zum anderen bin ich in eine wirklich sehr, sehr tiefe Depression gefallen. Ich war eigentlich kaum noch lebensfähig. Ich habe die einfachsten Dinge eigentlich nicht mehr geschafft.
Was du ja jetzt schilderisch hättest, etwas mit häuslicher Gewalt zu tun. Also du hast häusliche Gewalt unmittelbar erlebt. Wenn man so in einem fachlichen Kontext von häuslicher Gewalt redet, oder, dann gibt es ja physische Gewalt, es gibt psychische Gewalt, es gibt ökonomische Gewalt, es gibt strukturelle Gewalt. Einfach auch verstehen, was für eine Gewalt hast du erfahren? Wie hat das ausgesehen, oder, wo dich dann auch ein Stück weit in die Depression vielleicht auch reinziehen lassen hat?
Hinzufügen möchte ich vielleicht, dass ich habe noch andere Betroffenheiten, die auch schon seit jüngeren Jahren bestehen. Und es hat sich, glaube ich, alles ein bisschen kumuliert. Und ich hatte einen Menschen an meiner Seite, der all das nicht hat verstehen wollen. Und auch sehr ich-bezogen war. Und ich hatte irgendwann nicht mehr die Kraft, mich zu wehren und mir auch fachliche Hilfe zu suchen. Und von dem her ist es dann, bin ich in einem Strudel gelandet, wo es irgendwann schwierig wurde, tatsächlich.
Es gibt ja immer so die Diskussion mit Menschen, die unter dieser häuslichen Gewalt oder aus einer Intimbeziehung Gewalt erfahren hat, immer wieder so die Frage, ja, wieso hast du dich nicht getrennt? Wieso bist du denn nicht gegangen? Wieso bist du nicht frühzeitig? Ich weiß, also das ist eine ganz schwierige auch Frage und auch Zuordnung.
Die Frage kommt tatsächlich sehr, sehr oft. Die begegnet mir auch in anderen Kontexten mit anderen Betroffenen. Die Frage erschöpft mich ein klein wenig, muss ich sagen. Aber es ist natürlich aus Sicht nicht Betroffener schwer nachvollziehbar. Aber um von mir zu sprechen, irgendwann war ich natürlich irgendwo abhängig von ihm, emotional abhängig. Mein Selbstwertgefühl war schlichtweg nicht mehr vorhanden. Das hat er mir mit allem genommen, was er getan und gesagt hat, sodass ich irgendwann das Gefühl habe, ich bin ja nichts, ich kann ja nichts, ich bin auf ihn angewiesen. Ich habe eigentlich gar nicht mehr existiert. Und hinzu kam natürlich auch die Angst. Und Angst lähmt ungemein. Ich wusste, wozu er fähig ist. Und dann der Gedanke, wenn ich jetzt gehe, was tut er dann? Überlebe ich das dann überhaupt? Das lässt viele Frauen bleiben.
Wenn wir jetzt Januar 2025 das anschauen, du erzählst so reflektiv und da innen auch in einer sehr nachvollziehbaren und differenzierten Art und Weise, holt dich da Geschichte ein, wenn du jetzt mit mir darüber redest und da erzählst? Oder ist es auch ein Befreiungsschlag, dass du sagst, nein, und das gehört ein Stück weit dazu, dass ich auch aufklären kann und dass ich meine Person kann auch als Stütze aufgrund von den Erfahrungen, die du gemacht hast, darbieten kann?
Es holt mich ganz sicher nicht mehr ein, ganz im Gegenteil. Inzwischen bin ich tatsächlich stolz drauf, das alles bewältigt, geschafft zu haben, da rausgekommen zu sein, im lebenden Zustand wohlgemerkt. Und es braucht da tatsächlich noch viel Aufklärungsarbeit. Es gibt da sehr, sehr viele Vorurteile. Eben wie du gesagt hast, warum bist du nicht früher gegangen? Und es ist alles nicht so einfach. Alles hat verschiedene Seiten, wenn mehrere Menschen beteiligt sind. Aber es beschäftigt mich nicht mehr so sehr. Es ist ein Teil von meiner Geschichte, aber das Kapitel ist wie zu.
Ja, es ist nicht so, wie man jetzt auch so die Geschichte, die Situationen, wo du das erlebt hast und wie du sagst, eben auch Gewalt erlebt hast. Mhm. Es ist nicht so, dass du und deine Persönlichkeit jetzt wieder darunter leidet, sondern du hast eine Distanz von dem gewonnen und es ist ein Teil, wo du sagst, ich kann das auch ins Zentrum von dem setzen, ohne dass ich belastet bin.
Das ja, es hat Spuren hinterlassen, aber das tut, glaube ich, jedes Erlebnis. Jedes unschöne Erlebnis hinterlässt Spuren oder Narben. Ich kann heute damit rückblickend gut umgehen und mir geht es auch gut damit, weil ich damit abgeschlossen habe. Ich habe es verarbeitet, eingeordnet. Aber es hinterlässt Spuren, was das zwischenmenschliche Vertrauen betrifft.
Ja, jetzt so ein Grund, wo ich jetzt glaube, wo du auch gesagt hast, wieso als ich jetzt in die Institution gekommen bin, wo sich ja auch sozialpsychiatrisch definiert und da auch die Unterstützungsleistung entsprechend gibt, ist ja nicht die häusliche Gewalt, sondern es ist die Depression, die daraus entstanden ist.
Der Hauptfaktor war tatsächlich der finanzielle, weil aufgrund der Schulden, die ich durch ihn hatte, war es mir nicht möglich, eine Wohnung zu finden. Und ich habe mich beraten lassen, ich habe mir damals natürlich vielfältige Hilfe gesucht, nach Möglichkeiten, wo kann ich hin, wie kann ich mein Leben weiterführen. Und die Möglichkeiten waren begrenzt und einer dieser Vorschläge war unter anderem Betula.
Okay, also es war wie eine Unterstützungsform, die dich entlastet hat, jetzt auf der finanziellen Ebene. Aber ich glaube, du wärst ja nicht in die Institution eintreten, wenn sie nicht auch noch grundsätzlich noch eine andere Unterstützungsleistung hat. Und du hast vorhin noch gesagt, das, was du erfahren hast, die sehr belastende Situation, hat eine Form von einer Depression bei dir ausgelöst. Darf ich mal noch fragen, weil so Depression ist ja wie so ein grosser Begriff, wie sich denn da bei dir geäussert hat oder wie der Verlauf war, wo du dann nachher so langsam auf den Punkt bist, ja, ich bin tatsächlich auch in einer Depression ein Stück weit gefangen.
Ich habe es lange nicht gemerkt, wobei ich zu dem Zeitpunkt, es war nicht meine erste depressive Phase, das gehört wie viele andere Diagnosen auch schon länger zu meinem Leben zu dem Zeitpunkt, aber es war, glaube ich, der absolute Tiefpunkt in meinem Leben. Verstanden habe ich es, als ich gemerkt habe, ich schaffe nichts mehr. Ich bekomme im Haushalt nichts mehr hin, ich kann mit dem Hund gerade mal so Gassi gehen. Zwischenmenschliche Interaktion ist gar nicht mehr möglich. Briefkasten öffnen, so eine banale Sache, habe ich auch nicht mehr geschafft. Und das war irgendwann mein großes Warnzeichen. Ich gemerkt habe, hier stimmt ganz und ganz, ganz gewaltig was nicht.
Wenn du da erzählst, dann ist es so rational für mich absolut verständlich, oder? Depression gleich unfähig können, irgendwo wieder in eine Bewegung hineinkommen. Mhm. Also fehlt die Lust, die Energie, überhaupt der Ansatz. Hat es denn Situationen gegeben, wo die Depression so stark war, dass du das Gefühl hast, es lohnt sich überhaupt nicht mehr?
Öfters tatsächlich, ja.
Was hat dich trotzdem dazu gebracht, dich jetzt dieser Situation oder dem Weg, es lohnt sich nicht mehr, anzugehen? Was war für dich so der Trigger gewesen, einen Schritt in eine andere Richtung zu machen?
Das war eigentlich ein Suizidversuch, der einige Jahre davor stattgefunden hat. Beinahe auch gelungen. Also ich war klinisch tot, 2 Stunden, lag danach im Koma. Das war alles unsicher, wie es ausgeht.
Also du hast einen Suizidversuch?
Hinter mir, ja.
Ja.
Genau.
Aus der Depression raus oder aus der Verzweiflung von der häuslichen Gewalt?
Das war ganz lange davor. Das war ganz, ganz lange davor. Aber das hängt ein Stück weit damit zusammen, weil ich habe dann irgendwann ein paar Jahre nach dem Suizid, als ich auch gelernt habe, das zu akzeptieren und eigentlich schön zu finden, dass ich noch da bin oder wieder da bin, habe ich das irgendwann gelernt zu schätzen, so mein zweites Leben. Also ich feiere auch jedes Jahr 2-mal Geburtstag. Ich schätze das so sehr, dass ich das Glück hatte. Und mir war eigentlich bewusst, dass ich so das Geschenk des zweiten Lebens möchte ich nicht nochmal wegschmeißen, weil nochmal habe ich vielleicht nicht so viel Glück. Und deswegen habe ich versucht, so gut wie es geht, da zu bleiben.
Der zweite Geburtstag ist das Überleben vom Suizidversuch. Mhm. Ja. Ich kann mir vorstellen, wie ich es immer wieder erlebe, jetzt fühle ich mich nicht gut, ich bin energielos, ich bin antriebslos, ich mag nicht. Mir geht zum Hausarzt. Und der Hausarzt macht dann so eine depressive Verstimmung und so. Hast du das ähnlich erlebt? Oder wie bist du so ein bisschen auf den Punkt gekommen von dieser Depression, die du hast?
Als reine Depression habe ich sie weniger wahrgenommen, sondern mehr so als Begleiterscheinung all der anderen Diagnosen, die ich habe. Das ist ein charmantes Gesamtpaket, wo die einfach mit dabei ist, gratis dazu sozusagen.
Also Depression ist ein Teil, den du hast. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, was hast du denn sonst noch in dem Paket drin?
Borderline-Persönlichkeitsstörung, bipolare Persönlichkeitsstörung, ADHS, posttraumatische Belastungsstörung.
Also ein riesen Paket.
Ja.
Wenn du jetzt so rückblickend schaust, das Paket, wie sich jetzt da zusammengeschnürt hat, oder das, was du auch mitnimmst in deinem Rucksack, kannst du das zuordnen? Also ja. Also wenn du das hörst, das zieht einem wirklich den Boden unter den Füßen weg. Das ja.
Sind noch keine schönen Inhalte. Zuordnen kann ich es im biografischen Sinn natürlich. Ja.
Ja, also es hat etwas mit Aufwachsen zu tun, es hat etwas mit Eltern zu tun, es hat etwas mit Erlebnissen da drin zu tun. Mhm. Ist denn Depression neben der bipolaren Störung, neben dem, was du sonst noch jetzt auch geschildert hast, das Stärkste gewesen? Oder sagst du, nein, das ist je nach Lebenssituation, ist mal da zu oberst gewesen, dann mal da zu oberst gewesen?
Die Depression war eigentlich latent immer da, manchmal lauernd im Hintergrund, aber sie war immer da.
Ja. Ist das mit der Jugendzeit schon da gewesen oder hat sich das erst nachher entwickelt? Nimmst du das ganze Leben mit, wo du dich daran erinnern magst? Oder hat es so Entwicklungsphasen gegeben, da ist dann gekommen? Und da ist dann da gewesen, wo so das meiste überdeckt hat?
Ich glaube, so wirklich gezeigt, das erste Mal, also rückblickend, ich habe es damals nicht realisiert, das erste Mal mit 17, 18 während der Ausbildung. Da fing es eigentlich schon an, aber es war, ich komme aus einem Rahmen oder aus einer Zeit, da hat man über solche Dinge nicht gesprochen. Ich wusste nicht, dass es psychische Erkrankungen gibt, dass die Dinge einen Namen haben. Das war mir nicht bekannt. Ich dachte, das ist eine persönliche Schwäche und ich muss mein Leben irgendwie auf die Reihe kriegen. So habe ich das gesehen, aber rückblickend, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich natürlich schon herausgefunden, es fing da schon an mit 17, 18. Also die Depression, alles andere durchaus schon früher, aber Depression da.
Jetzt hast du noch etwas für mich noch sehr Spannendes gehört. In dem Moment, wo eine Situation, ein Empfinden, einen Namen bekommen hat, dann hast du etwas anfangen. Mhm. Und vorne hast du es immer zu dir genommen. Oder? Dann hast du gesagt, Manuela, was ist eigentlich mit dir los? Oder? Und in dem Moment, wo du einen Namen bekommst, hast du das auch zuordnen. Du hast dann auch etwas machen können. Haben die Zuordnungen durch wer stattgefunden? Sind das Ärzte, sind das Psychiater, sind das Freunde von dir? Wer hat dem einen Namen gegeben?
Der erste Psychiater, mit ihm fing es eigentlich an. Das war dann Burnout-Phase, bisschen später. Er hat es dann festgestellt, dass dieses und jenes umbenannt ist und dass ein Klinikbesuch nicht schlecht wäre. Und daraus entstand dann eine Diagnose nach der anderen. Und so ein bisschen fing ich dann an, so mein eigenes Buch lesen zu können, was ich vorher nicht verstanden habe. Es war wie eine Fremdsprache geschrieben, ich habe es nicht verstanden. Und da kam ich langsam drauf, was gehört eigentlich alles zu mir und warum bin ich so, wie ich bin? Und welchen Namen hat es, was fange ich damit an? Das fing mit den Diagnosen an, sich damit auseinanderzusetzen. Das hat mir wahnsinnig geholfen. Wenn ich nicht weiß, was es ist, wie soll ich mich damit auseinandersetzen?
Ja. Also im Erwachsenenalter. Mhm. Und in der Jugendzeit, im Aufwachsen, bist du eigentlich dir überlassen. Mhm. Also dann aufgrund von einer psychiatrischen, diagnostischen Zuschreibung hast du gewusst, okay, ich habe eine Form von einer Krankheit. Mhm. Wie hast du denn die Jugendzeit erlebt? Bist du da eher am Rand gewesen, oder hast du dich gewehrt oder bist du auffällig gewesen?
Auffällig eigentlich das ganze Gegenteil. Hätte man mich nicht gesehen, wäre gar nicht aufgefallen, dass ich überhaupt da bin. Also ich war immer eigentlich mehr so ein Schatten. Ich war immer sehr still und unauffällig. Es war so die Prägung von zu Hause. Wenn ich auffalle, wenn ich sichtbar werde, dann hat es Konsequenzen.
Ja. Und wenn du das erzählst, ist das ganz nahe auch bei einer Depression, oder? Nicht mehr sichtbar sein, nicht mehr hörbar sein, überhaupt nicht mehr da sein. Also man verflüchtet sich völlig. Depression ist ja so eine, probier's mal so ein bisschen salopp zu sagen, so eine Volkskrankheit, die ganz stark. Da ist aber niemand wirklich bewusst sein, weil sie auch mit Scham behaftet ist. Hast du das auch erlebt?
Also ich habe erlebt, dass man allgemein wenig drüber sprechen kann über psychische Betroffenheiten. Das wird in der Regel von Nicht-Betroffenen weder angenommen noch verstanden. Also tut man da gut daran, wenn man es nicht äußert, wenn man es für sich behält.
Da erlebst du immer noch. Also es ist eher tabuisiert und man spricht nicht gern über psychische Krankheit. Also man hätte lieber eine körperliche Krankheit, eine physische Krankheit.
Mhm. Also das Stigmata ist schon sehr groß bei psychischen Krankheiten, wo dann schnell gesagt wird, ja, dann geh doch eine Runde spazieren oder trink doch mal Tee, das wird schon, schlaf doch mal drüber. Nein,
geh mal dazu,
ist es nicht. Ja, eben, okay. Ich meine, das ist ein Bein gebrochen, hat man ein ganz anderes Mitgefühl, weil es sichtbar ist. Und was sichtbar ist, ist verständlich. Dinge, die man nicht sieht. Wenn die Menschen dann zusätzlich eigentlich noch okay wirken und vielleicht noch einen normalen Alltag haben, denken sich nicht Betroffene, ja, was hat sie jetzt für ein Problem, ist doch alles gut. Und das macht es eben schwierig. Und dann neigt man dazu, Dinge zu verstecken und so zu tun, als wäre alles in Ordnung.
Was hat dich unterstützt? Was hat dir auch geholfen, können das Bewusstsein bekommen, was du jetzt hast? Also ich kenne dich als unglaublich starke, als unglaublich präsente Frau. Oder? Ich habe mega Freude, oder? Wie du deinen Mittelpunkt gefunden hast und wie du jetzt da wieder zur Verfügung stellst anderen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Was hat dich unterstützt, aus dieser Spirale rauszukommen? Was war für dich hilfreich gewesen?
Mit großer Zusammenarbeit meiner hochgeschätzten Therapeutin habe ich es irgendwann geschafft, mich selber gern zu haben. Das ist tatsächlich für mich so der Knackpunkt, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich bin eigentlich ganz okay und ich habe mich sogar gern. Ich habe mich manchmal sogar lieb und ich kümmere mich gern um mich, hin und wieder. Ja. Und das war es, was es ausgemacht hat, tatsächlich, ja.
Ich komme dann noch zu der Frage, was ausmacht eine gute Therapeutin sie? Komme ich noch nicht jetzt, aber einfach so noch der Punkt. Depression und Suizid ist ja oftmals sehr nahe. Der Suizidversuch, den du dort gemacht hast, hat auch mit dem zu tun, dass du dich gar nicht mehr gern hast, dass du dich nicht mehr hast mögen. Oder sind es andere Beweggründe gewesen, wieso hast du da gesagt hast und jetzt nicht mehr? Jetzt mag ich nicht mehr da sein.
Glaube ich, ein Zusammenspiel aus verschiedenen Dingen. Es war damals der letzte Tag, der Austrittstag nach, ich glaube, 7 Monaten Klinik. Es war die erste Klinik. Also das erste Mal, dass mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Ich hatte
plötzlich. Wie du streite.
Der Eintritt, mit dem fing es ja schon an. Ja. Ich hatte plötzlich Diagnosen, von denen ich vorher nichts wusste. Ich hatte dann irgendwann meinen tollen Job nicht mehr. Ich hatte kein Zuhause mehr. Alles war weg. Dann war ich 7 Monate in einer sicheren Umgebung. Und das draußen hat wie nicht existiert. Das war wie so eine geschlossene Welt, in der ich 7 Monate war. Und dann am Austrittstag, ich war völlig überfordert. Ich wusste nicht, ja, wie geht's weiter? Was soll jetzt weitergehen? Soll es überhaupt weitergehen? Das hat mich so überfordert, dass ich da einen Strich drunter habe ziehen wollen.
Mhm. Jetzt gibt's also im Bereich von Menschen, wo belastet sind, jetzt im Fall von unterschiedlichen psychischen Krankheiten, dass man dann sagt, sprechen nicht über Suizid. Oder? Mhm. Das könnte ja dann nachher noch passieren. Und wir sagen, nein, red drüber. Oder? Mach es zum Thema bis einfach offen, bis zugewandt. Wie ist deine Empfehlung? Oder? Also Expertin drin rein.
Also ich bin schon dafür, dass man es thematisiert. Allerdings habe ich für mich so in meiner Erfahrung, ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber ist gerade in einer schwierigen Verfassung, wo das vielleicht, auch wenn es nicht ausgesprochen wird, vielleicht ein Gedanke ist, dann schaue ich, dass ich das Thema anders angehe. Nicht direkt oder ich es vielleicht sogar meide, weil so aus, mir ging es damals so, also ich habe mir natürlich, wenn es jetzt vielleicht nicht so charmant klingt, man holt sich ja auch Tipps, wie kann man das bewerkstelligen. Und wenn man natürlich an dem Punkt ist, dass man das für sich schon beschlossen hat, dann ist ein Gespräch darüber, kann man schnell auf eine andere Art und Weise nutzen für sich, wenn man an dem Punkt ist. Und da ich aber nie weiß, oder wenn ich das Gefühl habe, das Gegenüber, weiß ich nicht, wie geht's der Person jetzt gerade wirklich, dann bin ich vorsichtig mit dem Thema.
Mhm. Ich nehme jetzt den Gedanken auf und nehme deine Rolle, deine Funktion und deine Verantwortung als Leiterin vom Bewohnerrat von dieser Institution wahr. Das heisst, du wächst ganz stark ab aufgrund von dem, was du erlebt hast, was deine Erfahrung ist, wie du jetzt auf einen Bewohner reagierst, der in einer ähnlichen Situation ist.
Mhm. Ich gehe wirklich nach meinem Bauchgefühl und meiner Erfahrung. Das packe ich zusammen und in der Regel, ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Ja.
Machst du die Erfahrung, dass Bewohner anders auf dich zukommen, als zum Beispiel auf Fachleute?
Ja, es ist ein ganz anderes Vertrauen da. Also es ist wirklich einfach irgendwo schon ganz oft eine Vertrauensbasis da. Von anderen Betroffenen, zwischen Betroffenen und mir. Ich bin ja auch eine Betroffene. Die Basis ist ganz, ganz eine andere.
Sie gehen wie von dem aus, Manuela weiß, von was dass ich rede, weil sie selbst erfahren hat.
Mhm. Und vielleicht habe ich auch so eine vertrauenswürdige Ausstrahlung, könnte ich mir vorstellen, wo man sich auch mit wohlfühlt vielleicht.
Da ist ganz sicher so. Das ist ganz sicher so. Ich probiere einfach, weißt du, so die Schnittstelle herzustellen. Ja. Warum soll eine Institution eine Peer anstellen? Mhm. Würdest jetzt du sagen, was ist der Mehrwert für eine Institution?
Ja, nicht ein ganz großer, weil Peers können tatsächlich, oder nicht, sie tun es, Brücken schlagen zwischen Betroffenen und Fachpersonen, wo ganz oft wenig Dialog da ist, einfach weil es wie zwei Parteien sind. Und es sind halt auf der einen Seite die Bewohnenden, die Klienten, die Nutzenden, die sich ja ohnehin schon irgendwo kleiner fühlen. Auf der anderen Seite sind die Fachpersonen, die das alles in der Regel aus der Theorie kennen. Und wenn es da in der Mitte eine Person hat, die da vermitteln kann, die für die eine Seite da sein kann und für die andere Seite vielleicht auch mal Dinge spiegeln kann, vielleicht mal Dinge erklären kann oder mal eine andere Sichtweise eröffnen kann. Das, finde ich, ist ein großer Mehrwert.
Wenn man jetzt nochmal einen Schritt weitergeht und sagt, okay, du hast jetzt die Erfahrung gemacht, was unterstützt mich, wenn ich so in einer depressiven Phase bin oder wenn die Depression wirklich ganz, ganz massiv ist, dann kannst du aus deinem Erleben heraus, aus deiner Erfahrung für dich hilfreich unterstützen war, sagen, schau dir mal, das und das ist es. Hat das eine Allgemeingültigkeit oder gilt das jetzt nur für Manuela? Sonst müssen wir ja einfach sagen, ja, Manuela, das, was du uns sagst, das gilt jetzt für dich und das hat keine Gültigkeit für andere, die jetzt in einer ähnlichen depressiven Phase sind.
Grundsätzlich gibt es schon allgemeingültige Anwendbarkeiten, würde ich schon denken, natürlich, aber individuell ist es auch, weil jeder eine eigene Geschichte und eine eigene Persönlichkeitsstruktur mitbringt. Also das, was bei dem einen funktioniert, muss bei dem anderen gar keinen Anklang finden. Aber es gibt eine gewisse, glaube ich, Grundlage im Umgang, die für jeden gleich hilfreich ist.
Da interessiert mich natürlich ganz stark. Oder? Jetzt, wenn wir jetzt im Umgang mit Menschen, die in einer Depression sind, die vielleicht auch in einer ganz starken Depression sind, was wäre das? Was müsste man beachten? Was wäre für dich jetzt relevant? Sagen, hey, beachte doch einfach das, wenn die Vermutung oder wenn der Verdacht oder sogar eine klare Diagnose von Depression da ist.
Ich halte es für wichtig, den Menschen in der Situation und Phase einfach so anzunehmen. Da sein, zuhören, nicht sagen, du musst doch eigentlich oder mach doch mal dies oder probier doch mal das und eigentlich müsste doch's. Nein, gar nichts davon. Einfach Zeit geben, zuhören, Verständnis haben und das Gefühl vermitteln, hey, du bist nicht alleine. Ich bin da, wir sind da.
Da würdest du auch interpretieren als deine Rolle, als jetzt Peer oder als Leiterin von dem Bewohnerort, ich bin da. Ich bin einfach da.
Schon, ja.
Ja. Gibt es den Punkt, wo du sagst, und jetzt wäre es wichtig, dass etwas passiert. Nicht, dass dann allenfalls daraus raus in einen Suizid passieren kann oder dann nachher keine Unterstützung, keine Hilfe mehr. Gibt es da? Oder sagst du, nein, es ist schlussendlich jedem seine Sache.
Ich wäre wachsam, was die Dauer angeht. Also wenn es über längere Zeit auf dem gleichen Level verharrt, dann wäre ich tatsächlich achtsam und würde da wirklich mal in Aktion kommen. Ja.
Das heißt, externe Hilfe suchen.
Unbedingt, ja.
Bis hin allenfalls auch zu einer fremdbestimmten Unterstützung, dass jemand, sei es mit Medikamentation oder mit einer psychiatrischen Hilfestellung, die Depression kann behandelt werden. Bist du ganz tief in der Depression gewesen, wo du sagst, es ist Depression gewesen, die mich zum Suizid gebracht hat, wo dich nicht mehr befähigt hat, können, ins Leben zurückzukommen?
Auch pure Überforderung und die Aussichtslosigkeit. Ich habe eigentlich null Perspektive mehr gesehen, obwohl es womöglich viel gegeben hätte, aber ich habe es nicht mehr gesehen. Jetzt würde ich in einem stockdusteren Raum wandeln und nach einer Tür suchen und ich habe keine gefunden. Irgendwie so hat es sich angefühlt. So keinen Ausweg mehr zu finden und auch irgendwann gibt man es auch auf, nach einer Tür zu suchen.
Ja. Und da innen siehst du auch deine Rolle und deine Verantwortung oder auch wie du würdest gerne die Peerarbeit oder die Leitung von dem Bewohnerort umsetzen.
Peerarbeit grundsätzlich sehe ich so schon bei mir. Ja.
Mich beschäftigt immer wieder, wenn ich Peerarbeit anschaue oder Peerarbeit auch ein Stück weit umsetzen, lancieren, ermöglichen, dass du natürlich auch immer wieder rausgesetzt bist, herausgefordert bist, in dich mit Themen auseinandersetzen, die dich auch wieder zurückschlagen können, die dich triggern, weißt du, wieder in alte Muster zu kommen. Erlebst du das auch?
Absolut, ja. Relativ häufig sogar. Aber ich bin eigentlich grenzenlos begeistert davon, dass ich inzwischen doch so viel Werkzeug dabei habe, dass ich merke, warum triggert mich das jetzt eigentlich? Und es hat ja nur was mit mir zu tun, nichts mit dem Gegenüber. Es hat nur was mit mir zu tun und ich weiß, was es ist, was sich da gerade in mir drin regt und ich weiß, was ich dann machen muss, wie ich das einordnen kann. Und da bin ich eigentlich froh. Also ich registriere es immer, aber ich brauche dann vielleicht einen Moment, bis ich es angehen kann.
Motivation von dir, um das machen und dich dem auch immer wieder rauszusetzen, oder? Das ist ja eigentlich immer wieder eine Spiegelung von dem, was du auch ähnlich erlebt hast. Mhm. Oder sind Themen, wo du hast müssen lernen, wie gehe ich mit dem um? Was ist die Motivation, dich dem überhaupt auszusetzen? Haben wir ja jetzt gehört, das sind belastende Momente, das sind ja auch belastende Themen. Was ist denn deine Motivation? Was treibt dich an, um das überhaupt zu machen?
Es bringt spannende Lernprozesse für mich selbst mit. Und das ist schön.
Das lange schon?
Was heißt lange? Das ist tatsächlich sehr, sehr viel, was man da manchmal mit sich selber ausmachen muss. Aber es ist, ich freue mich immer wieder, wenn ich merke, was ich da entdecke eigentlich. Noch so bei mir vielleicht da noch einen blinden Fleck, der mir zwar schon mal über den Weg gelaufen ist, aber den ich nicht so beachtet habe. Und das ist wahnsinnig spannend. Also ich finde es schön, dass ich mit meiner eigenen Erfahrung mit meinen Lernprozessen für andere da sein kann und sie unterstützen kann auf ihrem Weg. Und das ist wahnsinnig beglückend. Und wenn ich dann vielleicht auch Menschen, die ich schon eine Weile begleitet habe, so Erfolge sehe, dann freue ich mich diebisch, wo ich sehe, das ist ein Stück Weg, den wir zusammengegangen sind. Und das ist toll. Und das freut mich, dass ich andere unterstützen kann, dass ich für andere da sein kann, dass ich anderen das geben kann, was ich nie hatte.
Also die Stabilität, Zufriedenheit, eine ausgewogene Balance zwischen Forderung und dem, was ich leisten kann, vom Gegenüber, ist wie ein Teil von dem Lohn, den du mitnimmst.
Genau.
Okay. Das heisst, Motivation, die du vorhin gesagt hast, die ja sehr nachvollziehbar ist und ich glaube auch ein Teil von Arbeitsqualität ausmacht. Oder? Die Sinnhaftigkeit von dem, was du machst, das finde ich immer noch einen ganz wesentlichen Teil von Arbeitsqualität, steht im Zentrum von dem, was du machst. Mhm. Das ist nicht der Verdienst, das ist nicht der Bonus, das ist nicht... Nein.
Der Bonus sind die Menschen und die Erfahrung.
Ja. Ja. Wenn man einen Blick in die Zukunft macht, wohin geht Manuela jetzt langfristig? Bist du angekommen? Bist du im Leben angekommen? Bist du in der Bewältigung von dem, was deine Pakete ausmacht, angekommen? Oder sagst du, nein, es gibt da innen auch noch Punkte, die für mich unglaublich wichtig sind, wo ich erst auf dem Weg bin oder den Weg noch nicht einmal gefunden habe?
Also ich bin bei mir selber definitiv angekommen. Es hat lange gebraucht, aber ich bin's. Bin eigentlich, glaube ich, jetzt im Moment das erste Mal so glücklich wie noch nie in meinem Leben. So vollumfänglich zufrieden und glücklich. Und so darf es gerne bleiben. Ich bin angekommen, mir geht's gut, bin halbwegs gesund, meine Arbeit macht mir Spaß. Was ich mir wünschen würde, irgendwann wirklich wieder als Peer arbeiten zu können. Das wäre der einzige Wunsch, den ich tatsächlich im Moment habe.
Okay, also neben der Leitung vom Bewohnerrat, jetzt in dieser Institution, noch andere Aufträge bekommen, in anderen Bereichen hineinkommen. Wir haben bei uns ja schon mal eine PIA-Mitarbeiterin gehabt, die erzählt hat von ihrer PIA-Arbeit. Die hat eine Ausbildung gemacht. Hast denn du auch eine Ausbildung gemacht als PIA?
Ja, die habe ich bei Ex in Bodensee gemacht, in Friedrichshafen.
Das ist eine Institution, wo Krankheitserfahrene, Krankheitsbetroffene ausbildet hinsichtlich, wie kann ich mein Wissen, wie kann ich meine Erfahrung weitergeben. Was war denn der Schwerpunkt von dieser Ausbildung? Also, was haben wir gelernt? Was sind die Unterrichtsinhalte, die wir dort mitgenommen haben?
Also rückblickend würde ich das eigentlich als pure Selbstreflexion nennen, mit hin und wieder Einfließen von fachlichen Inhalten, aber es war immer Teil war die Auseinandersetzung mit sich selbst. Das war irgendwie die Grundlage und die absolut wichtige Grundlage, ja.
Also ich muss sehr Klarheit haben über meine Persönlichkeit, über meine Geschichte. Ich würde jetzt mal noch sagen, neben der Krankheitseinsicht, der Innensicht, musst du ja auch die Fähigkeit haben können, da kommunikativ zu mitteln. Ich muss mir ja etwas erklären. Ist das noch ein Teil von der Ausbildung? Also wie kommunizieren wir? Wie sieht Gespräche aus? Wie sieht Gesprächführung aus? Oder ist das etwas, was du einfach mitgebracht hast? Das kannst du einfach.
Es gibt schon, doch es gab Teile, Module, in denen das erprobt wurde, aber ich grundsätzlich, glaube ich, braucht es ein gewisses Maß an sozialer Kompetenz, die man mitbringen sollte, im Idealfall.
Ja. Wo du gesagt hast, hey, für mich ist ganz, ganz wichtig, meine Therapeutin. Oder? Die hat wie einen Schlüsselmoment für mich zu wiederfinden, wer bin ich und wieder so meine Mitte zu finden. Mich nimmt es wahnsinnig Wunder, was du jetzt als Manuela, wo der Auftrag hat, wo der Lebensweg hinter sich hat, wo auch die Wissenslage sich bildet hat. Was macht für dich eine gute Betreuerin, eine gute Fachperson aus in der Begleitung, in der Beratung, in der Betreuung von Menschen, die so belastende Krankheiten oder eine psychische Krankheit haben?
Dass man den Betroffenen so annimmt, wie er ist, mit all dem, was er mitbringt. Auch akzeptiert, dass die Person vielleicht mit Dingen anders umgeht, Dinge anders angeht und nichts Eigenes überstülpen möchte. Weil man selber findet, ich habe das immer so gemacht, das ist so richtig, das funktioniert auch so, es funktioniert nicht für alle. Also das eigene nicht überstülpen wollen, sondern Raum, dem Gegenüber Raum geben, rauszufinden, was für die Person passt. Ich betrachte es immer so, fachliche Begleitung, also man muss ja selber laufen als Betroffene. Und der Weg ist manchmal hart, der ist lang, der geht manchmal rauf, geht manchmal runter. Und irgendwann sind bildlich gesprochen mal die Schuhe durchgetreten. Eine Fachperson sehe ich als eine Person, die am Rande steht und neue Schuhe parat hat. Wenn es gerade nicht mehr geht, sie ist da, wenn es nicht mehr geht, sie unterstützt und sie hilft. Aber sie sagt nicht, du musst so und so ist es besser. Weil das muss jeder für sich selber herausfinden.
Das selber herausfinden, jetzt frage ich dich gerade als Expertin und hole ein Stück weit deine Erfahrung ab und deinen Wissensbereich ab. Wenn ich mit jemandem in Kontakt bin, wenn ich in einer Beziehung bin und der ist jetzt in einer Form von einer Depression und der redet fast nicht, oder? Man muss ihm fast jedes Wort aus der Nase ziehen. Sagst du als jemand, der die Erfahrung gemacht hat, red einfach, ich lasse dir zu. Von mir kommt aber wenig Reaktion, aber red einfach, das ist für mich wichtig. Oder sagst du, nein, stille sein und es muss nicht immer sein und warte doch ab, bis ich rede. Weißt du, die Stille, was würdest du mir jetzt sagen, wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo vielleicht ein Kollege oder ein Freund habe, der so ist?
Einfach dazusetzen und gemeinsam aushalten. Weil das signalisiert, ich bin doch für dich da, wir müssen nicht reden. Vielleicht weiß man auch gerade nicht, was man sagen soll. Geht mir oft so, dass ich nicht weiß, was ist, was soll ich jetzt sagen? Einfach dazusetzen, zusammenschweigen. Das auszuhalten ist manchmal schwierig.
Brutal,
Manuela. Aber es hilft bei dem, der es gerade braucht. Versetzt das verursacht. Es macht ganz, ganz viel Positives.
Also nicht zudecken mit irgendwelchen Themen, sondern einfach da sitzen, miteinander einen Kaffee trinken oder einfach. Da braucht Disziplin. Da braucht auch
viel Lust. Ja, da kommt auch so der Aktionismus durch und ich möchte was tun, ich möchte was sagen, ich möchte jetzt irgendwas helfen. Und man weiß dann nicht, was und wie. Und dann ist manchmal gar nichts sagen wirklich das Beste.
Okay. Wenn ich jetzt da so probiere, jetzt in den Podcast reinzunehmen, habe ich zu viel geredet oder habe ich zu viel übernommen? Oder ist es.
Genau richtig.
Genau richtig. Ja. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass du das willst. Sicher. Es ist ja immer so eine Frage, weißt du, wenn man so einen Podcast macht, der ja auch ganz nahe geht. Oder? Mhm. Man ist immer die Frage, verletzt man Grenzen da drin rein? Mhm. Also, was sollst du jetzt fragen? Wie stark kommt denn jemand unter Druck und sagt ihm vielleicht mehr, als er überhaupt will sagen? Und so. Und wenn du mir sagst, das war absolut okay.
Es ist auch in meiner Verantwortung, Grenzen zu setzen. Also du musst ja nicht auf meinen Eierschalen laufen, weißt du? Das ist meine Verantwortung und es war wirklich flauschig so, danke.
Ja. Danke vielmals. Weil wir haben es ja nicht vorbesprochen, sondern ich habe gesagt, komm zu mir im Podcast, du hast etwas zu erzählen. Und gibt es Punkte, wo du würdest sagen, da wäre mir jetzt noch wichtig, oder mit dieser Geschichte, die du hast? Oder? Und jetzt stehst du an einem Punkt und sagst, hey, ich habe das gefunden, ich habe für mich Umgangsformen gefunden, ich höre zu mir, ich muss da nicht wegspalten. Und gibt es noch Punkte, weißt, wo du jetzt sagst, hey, die jetzt uns zulassen, da wäre für die noch wichtig zum Wissen?
Was mir spontan in den Sinn kommt, was zum gesellschaftlichen Kontext gehört, nicht wegschauen. Niemals wegschauen. Und wenn man die Situation nicht einzuschätzen weiß oder unsicher ist und die Person nicht ansprechen kann, dann sucht man sich irgendwo an passender Stelle Rat, ich habe das und das beobachtet, das und das wahrgenommen oder gehört. Wie kann ich damit umgehen? Viele Menschen schauen schlichtweg einfach weg, weil sie entweder überfordert sind oder sich denken, ach, das geht mich nichts an. Und dabei stecken da menschliche Schicksale dahinter, was auch gerne mal in eine ganz, ganz andere Richtung gehen kann. Ich würde mir wünschen, dass das in der Gesellschaft wieder mehr ein Miteinander ist und nicht jeder für sich hinschauen.
Lieber hinschauen und vielleicht etwas falsch machen, als nicht machen.
Ja, ja.
Weil oftmals vergessen wir es, oder? Aus lauter Angst, einen Fehler zu machen. Aus lauter Angst, etwas können in Bewegung treten, etwas zu lancieren, was ich nicht will, mache ich lieber nichts. Okay, ja, dann nehme ich sehr, sehr gerne mit. Hey, danke vielmals, dass du bei uns Gast gewesen bist, so spontan und einfach gesagt hast, ich komme. Und dann ja auch noch Einblick uns hast an Themen, die ja nicht einfach sind. Aber es hat aus dir schon eine starke Frau gemacht. Danke vielmals, dass du bei uns warst.
Danke für die Einladung.
Danke vielmals, dass ihr uns zugelassen habt. Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Rückmeldungen habt, wenn ihr irgendetwas wollt, uns mitteilen wollt, kontrast@ost.ch. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen. Der Podcast «Kontrast» wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von «3 Tage».